Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich habe mir konkret überlegt, ich gebe mit dem Auto Gas, fahre gegen die Autobahnbrücke. Und das ist dann der Punkt, wo es dann notwendig war, mir ärztliche Hilfe zu holen und da auch wieder rauszukommen.
Lebenskrisen kommen immer wieder in vielen Formen. Mal so wie bei Olli, den wir gleich genauer kennenlernen werden, und mal ganz anders. Sicher ist, Krisen kommen, es ist nicht immer einfach, mit ihnen umzugehen. Finden Betroffene aus einer verzweifelten Lage überhaupt keinen Ausweg, kann es sein, dass sie Suizidgedanken entwickeln. Wer solche Gedanken letztlich Realität werden lässt, das lässt sich kaum vorhersagen. Die wenigsten Suizide sind vorsätzlich, die meisten Menschen wollen eigentlich leben. Wie sollte man sich verhalten, wenn jemand Suizidgedanken äußert? Wo können Angehörige Hilfe, Unterstützung finden? Wann ist es wichtig, auch professionelle Hilfe zu suchen? Lieber Leben, Suizidprävention, das ist Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Unser Experte im Studio ist Professor Tobias Theismann. Er ist Psychologe und Psychotherapeut, geschäftsführender Leiter des Zentrums für Psychotherapie an der Ruhr-Universität in Bochum. Schönen guten Morgen, Herr Theismann. Schön,
guten
dass
Morgen.
Sie hier sind.
Vielen Dank.
Es ist ja ein bisschen schwierig, über Suizid im Radio zu reden. Und es gibt eigentlich auch feste Regeln und die sind wahrscheinlich auch ganz gut. Also keine Modelle schaffen.
Ja, absolut. Also das ist aus der Forschung relativ bekannt, dass eben eine Berichterstattung über erfolgte Suizide, Nachahmungssuizide nach sich ziehen kann. Es ist aber auch bekannt aus der Forschung inzwischen, das gilt als der sogenannte Papageno-Effekt, dass Berichte über überwundene suizidale Krisen durchaus auch einen suizidpräventiven Effekt haben. Sodass man eben, es ist so einfach zu sagen, Medien sind nur problematisch, sind sie nicht, sondern sie sind an vielen Stellen eben auch absolut hilfreich und notwendig.
Wichtig zu wissen, auch deswegen sollten wir das direkt sagen, an wen kann man sich wenden, wenn man eine akute Krise hat?
Also wenn man noch zu Hause ist und unsicher ist, ob man jetzt irgendwie weitergehende Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann würde ich immer als erstes die Telefonseelsorge empfehlen. Also die wäre ein bundesweiter Service, an den man sich wenden kann. Es gibt dann verschiedene regionale Krisendienste. In Bayern gibt es beispielsweise den bayerischen Krisendienst. Und in anderen Städten oder Regionen gibt es auch nochmal regionale. Das heißt, dann einfach schnell googeln, wer ist irgendwie zuständig. Wenn man das Eindruck hat, dass es gar nicht mehr geht.
Dann 112?
112 oder unmittelbar eben selber zur lokalen Psychiatrie fahren.
Wenn es um Suizidalität geht, wie sieht man das heute eigentlich? Also lange Zeit hat man das ja als quasi fast so eine Art Krankheit angesehen. Ne? Das ist heute ganz anders.
Es ist geteilt, würde ich sagen. Also es gibt schon auch immer noch Leute, die es eher in dem Kontext psychischer Erkrankung verorten würden, das suizidale Erleben und Verhalten. Und natürlich haben wir einen ganz hohen Überschneidungsbereich. Also dass gerade im Kontext von psychischen Erkrankungen eben auch Suizidgedanken auftreten, Suizidversuche unternommen werden oder Menschen auch durch Suizid sterben. Aber es wäre wahrscheinlich zu kurz gegriffen, immer zu denken, Suizidalität ist Ausdruck von Psychopathologie, ist Ausdruck von Erkrankung, Störung, sondern natürlich können auch Lebensereignisse einfach so schwierig und überfordernd sein, dass man ohne psychische Erkrankung auch sich die Frage stellt, kann ich so noch weiterleben und will ich so noch weiterleben? Und dann ist es nicht unbedingt, dann ist es Ausdruck von Krise, aber nicht unbedingt Ausdruck von Störung.
Aber Ausdruck einer Krise ist es schon.
Ausdruck einer Krise würde ich, ja, das würde ich so sehen. Auch das kann man aber natürlich diskutieren. Also natürlich gibt es auch die Position, dass man sich ja das Leben nehmen darf. Ne? Das ist kein verbotener Akt. Und dass man sich natürlich auch aus einem quasi aus einem freien Entschluss heraus dazu entscheidet, sich das Leben zu nehmen, ohne in einer Krise zu sein, ohne in irgendeiner Form psychisch erkrankt zu sein. Also es wäre sowas, was man als rationalen Suizid früher bezeichnet hat oder als Freitod eben bezeichnet hat. In meinem Berufsfeld bin ich so Leuten noch nie begegnet. Deshalb ist es möglicherweise auch so ein Stück weit die Perspektive, die ich einnehme, dass ich eher mit Leuten zu tun habe, die eben, wo klar ist, hier geht es gerade nicht um etwas, was man vielleicht irgendwie als Freitod bezeichnen könnte.
Wenn es um Suizidprävention geht, welche Aspekte sind da wichtig? Also nur vielleicht so als kurzen Überblick einfach, weil es gibt ja viele Sachen, an die man erstmal gar nicht denkt.
Also das eine sind sicherlich wie im Kontext anderer psychischer Erkrankungen auch, also Awareness-Kampagnen, dass die Leute eine Idee dazu haben. Man kann Suizidgedanken haben, man kann irgendwie sich an diese und jene Stelle wenden. Also dass es quasi eine Kompetenz, ein Wissen darum gibt und eine Kompetenz gibt. das glaube ich auch wichtig ist, dass immer noch viele Leute denken, wenn ich irgendwo offenlege, dass ich über Suizid nachdenke, dann fliegt die Tür auf und ich werde einfach unmittelbar in eine psychiatrische Klinik gebracht und da passiert dann alles gegen meinen Willen. So ist es natürlich nicht. Das ist eine Befürchtung, aber die viele Leute wahrscheinlich haben. Dafür sind Awareness-Kampagnen gut, also dass man nochmal irgendwie deutlich macht, hey, das ist auch nicht komisch, in schwierigen Lebenssituationen über Suizid nachzudenken. Und es ist nicht immer der Fall, dass Leute, die über Suizid nachdenken, stationär psychiatrisch behandelt werden müssen. Das wäre das eine. Das andere ist, dass es ein großes Wissen darum gibt, dass es einen Unterschied macht, ob bestimmte Methoden leicht verfügbar sind oder weniger leicht verfügbar sind. Also man redet dann über sowas wie Schienensicherung, Brückensicherung, die Packungsgrößen von Medikamenten reduzieren. Also dass Leute eben, die jetzt gerade vor allem so schnell umgesetzte Suizidhandlungen begehen, dass sie vielleicht keinen unmittelbaren Zugriff in diesem Moment, wo die suizidale Krise besonders schlimm ist, keinen unmittelbaren Zugriff auf Mittel haben. Da weiß man, dass das sehr hilfreich ist und da ist sicherlich noch einiges zu tun.
Wobei man das kaum sieht, ne? Also erstmal.
Was sieht man kaum?
Na, wenn Gebäude gesichert sind, Brücken gesichert sind, das fällt ja erstmal wenig auf, und aber es hat trotzdem Effekt. Ne?
Ja, es hat einen Effekt. Der ist tatsächlich gut nachgewiesen, also in Studien weltweit, dass man sagen kann, es macht einen Unterschied, ob eine Brücke auf einmal gesichert wird oder ob sie eben ungesichert bleibt. Man würde immer auswählen, was sind quasi Orte, wo häufiger Suizidhandlungen begangen worden sind, und würde gucken, kann man diese Gebäude, kann man diese Objekte, können ja auch Küstenabschnitte, wie auch immer sein, kann man die in irgendeiner Form sichern. Und da konnte der Effekt wirklich gut nachgewiesen werden. Also das ist was, über das wir viel mehr noch nachdenken müssten, was natürlich an vielen Stellen auch viel Geld kostet. Ne? Also da muss man sich drüber im Klaren sein.
Hm. Sie haben gesagt, ein wichtiger Baustein sind auch Awareness-Kampagnen. Da geht es einmal natürlich um Suizidalität selber, also, und auf der anderen Seite aber ja auch um das Tabu ein bisschen zu brechen, über seelische Nöte zu sprechen. Mhm. Und Kollegin Annika Meyer hat eine ganz besondere Tour begleitet, Mut-Tour heißt die. Das ist eine deutschlandweite Wander- und Fahrradfahraktion, wo eben Betroffene selber auch sagen, es ist wichtig, darüber zu sprechen.
Der Morgen ist ein bisschen grau und verhangen. In der Früh hat es leicht geregnet. Olli hat seine Regenjacke schon im Rucksack verstaut und folgt in gemütlichem Tempo der Wandergruppe. Der Waldboden ist noch feucht, aber es liegt schon in der Luft, dass heute ein schöner Tag wird.
Ja, wir sind unterwegs auf der großen Mutwanderung von Bochum nach Bonn und laufen jetzt durch einen herrlichen Wald. Der Bach ist im Hintergrund und plätschert. Jetzt kommen zwei Bäume, die im Weg liegen, wo wir außen rumlaufen. Und wir genießen heute das Wetter, dass kein Regen da ist. Und ja, sind wir mal gespannt, was heute noch auf uns zukommt.
Vor 6 Tagen ist die Gruppe in Bochum aufgebrochen und inzwischen im Bergischen Land vor den Toren Kölns angekommen. Ein bunt gemischter Trupp unterschiedlichen Alters, Geschlechts- und Fitnessgrads mit einer gemeinsamen Botschaft. Für mehr Mut und Wissen im Umgang mit dem Thema Depression steht auf dem Wimpel an Ollis Rucksack. Neben Wandern ist Auffallen und ins Gespräch kommen das wichtigste Ziel. Zum Beispiel bei der Mittagspause direkt vor dem Altenberger Dom. Macht Spaß, macht Sinn, macht Mut, steht auf Michaela Gödenhoffs T-Shirt. Sie gehört zur Teamleitung der Wanderaktion, die parallel zu einer deutschlandweiten Radtour in Bochum gestartet ist.
Die Mut-Tour ist ein Naturbewegungsprojekt für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Ich finde mal das Besondere und Berührende, dass wir halt auch mit vielen Menschen am Wegesrand ins Gespräch kommen. Und ja, halt dann auch an den Schlafstätten, wo wir sind, und immer wieder ins Gespräch zu kommen über das Thema Depression, psychische Erkrankungen, weil meiner Meinung nach da einfach auch noch viel zu wenig offen drüber gesprochen hat. Ich finde immer so, wer Mut zeigt, macht Mut. Das finde ich, macht die Mut-Tour aus. Und für die Teilnehmenden an sich finde ich so ganz besonders, dass sie eine große Chance haben, bei diesem Projekt ihre eigene Selbstwirksamkeit zu erleben.
Die Wanderung geht weiter, viel auf kleinen Wegen durchs Grüne, aber Straßen lassen sich nicht ganz vermeiden. Manche der Mitwandernden gehen nur für ein paar Stunden oder einen Tag mit, einige sind die ganze Woche dabei. Alle haben auf irgendeine Art Depressionserfahrung, als Angehörige oder auch erster Hand, so wie Olli. Seit über 20 Jahren hat er immer wieder Lebensphasen, in denen gar nichts mehr geht.
Die tiefen Täler, das, was es so schwer macht in der Depression, das ist wie eine Abwärtsspirale. Es wird immer dunkler, man hat ein Gedankenkarussell, man kriegt da keine Lösung mehr hin. Und ja, das wird dann auch nicht besser, sondern es wird noch dunkler, bis eben dazu kommt, dass auch Suizidgedanken eine Rolle bei mir gespielt haben. Das kann für vieles eine Lösung sein, so hat man das im Kopf.
Mit Ärzten und Psychiatern über seine Suizidgedanken zu reden, danach aktiv gefragt zu werden, hat ihm geholfen. Im privaten Umfeld sind solche Gespräche selten und schwierig.
Ausnahme ist jetzt die Mutter, wo schon das Thema auch mal aufkommt. Man kann ohne Tabu darüber sprechen, auch über die Depression zu sprechen, den eigenen Weg zu beschreiben, finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich.
Es wird spannend. Nach einem Stück über ein offenes Feld biegt die Gruppe in einen schmalen Waldweg ein. Es ist ein bisschen steil. Wer braucht, bekommt eine Hand, um sich sicher zu fühlen. Jeder ist gehalten, auf sich selber zu achten. Alle achten aber auch aufeinander. Am späten Nachmittag ist die Tagesetappe geschafft. Olli ist erschöpft und zufrieden.
Es ist sehr anstrengend, deswegen bin ich abends auch müde und schlafe auch gut. Und das ist sowieso ganz gut, wenn man körperlich angestrengt ist, wenn man was hinter sich hat, selber auch den Mut hatte, das zu tun an dem Tag, dann ist man abends auch zufrieden und das Gedankenkarussell ist gar nicht so groß, wie es sonst wäre.
Ein schöner Tag.
Eine Reportage von Annike Meyer. Lieber Leben, Suizidprävention, unser Experte im Studio, Professor Tobias Theismann von der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Theismann, hier ging es ja vor allen Dingen darum, ja auch über Depressionen einfacher, leichter reden zu können. Welchen Stellenwert hat die Depression, wenn es um Suizidgefahr in Anführungszeichen geht?
Ja, muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, eine Depression zu haben, ist ein Risikofaktor, ein klarer Risikofaktor für suizidales Erleben und auch für suizidales Verhalten. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist total wichtig, sterben die allerwenigsten Menschen, die an einer Depression leiden, tatsächlich durch einen Suizid. Also die meisten durchlaufen eine Phase, wie das jetzt hier ja auch in dem Beitrag war, in denen Suizidgedanken eine Rolle gespielt haben, aber finden zurück ins Leben, ohne dass es eben zu Suizidhandlungen oder gar zu einem Suizid selber kommt. Das heißt, wir haben so ein Verhältnis, wo man sagen kann, ja, das spielt eine totale Rolle und es wurde ja hier, finde ich, auch deutlich, dass ja viel im Wesen der Depression liegt es nahe, über Suizid nachzudenken. Also die Hoffnungslosigkeit, die mit einer Depression einhergeht, das mangelnde Selbstwertgefühl, was mit einer Depression einhergeht, all das sind natürlich Driver für mehr suizidales Erleben. Und gleichzeitig kommen die allermeisten Menschen kommen dadurch, ohne eben eine Suizidhandlung zu vollziehen.
Wenn es um Suizidprävention geht, ist es sehr wichtig auch zu wissen, welche Faktoren begünstigen das eigentlich. Gibt es überhaupt so einen klaren Katalog, sag ich mal, von Risikofaktoren oder hilft der überhaupt weiter?
Also es gibt einen klaren Katalog von Risikofaktoren.
Männlich gehört dazu.
Männlich gehört dazu, höheres Lebensalter gehört dazu, eine psychische Erkrankung zu haben gehört dazu, vorangegangene Suizidversuche gehören dazu, Suizidgedanken gehören dazu. Es gibt eine große Liste an Risikofaktoren, aber die Frage, wie sehr sie weiterhelfen, ist tatsächlich dann nochmal eine andere Frage. Also es ist natürlich absolut notwendig, dass wir darum wissen, dass wir auf so einer populationsbezogenen Ebene auch wissen, wo müssen wir vor allem hingucken. Also was sind jetzt Risikopopulationen, wo wir von vornherein sagen müssen, da müssen wir mehr hingucken. Im klinischen Kontext oder für...
Sorry. Bleiben wir da mal. Ja. Also gibt es denn, sag ich mal, so bestimmte Altersgruppen, wo das häufiger, seltener ist?
Ja, also der Suizid, also suizidgefährdet sind vor allem ältere Menschen in Deutschland. Das ist nicht in allen Ländern der Welt so, aber in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch, steigt das Suizidrisiko mit steigendem Lebensalter an. Und in Deutschland ist es vor allem für die Männer, gilt es vor allem für die Männer. Das heißt, ab dem 70. Lebensjahr haben wir einen deutlichen Anstieg an Suiziden in Deutschland.
Das heißt, es gibt schon einen deutlichen Unterschied Männer-Frauen?
Ja, und es gibt einen Unterschied Männer-Frauen, das ist etwa Verhältnis 3:1, also dreimal so viele Männer wie Frauen sterben durch einen Suizid, ja. Genau, also das heißt, man kann schon so Risikopopulationen identifizieren. Und dass man sagen kann, das Zeitfenster, nachdem man in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt worden ist und wieder nach Hause kommt, das ist auch ein absolutes Risikozeitfenster, wo man sagen kann, das ist wichtig, dass wir das wissen, um mehr Prävention einzubauen. Also direkt zu gucken, wie können wir es den Leuten erleichtern, den Übergang vom stationären Setting in den Alltag wieder hinzubekommen und ohne eben suizidale Handlungen zu vollführen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, und ich glaube, da müssen wir uns einfach drüber im Klaren sein, dass zum Glück Suizide ein seltenes Ereignis sind und seltene Ereignisse lassen sich nie sicher vorhersagen. Das heißt, wir wissen zwar um die Risikofaktoren, das hilft uns aber nicht dabei, im Einzelfall zu sagen, diese Person hat jetzt ein so und so hohes Risiko, innerhalb der nächsten Tage oder Wochen eine Suizidhandlung zu vollziehen.
Aber ich meine, Sie haben doch eine große Berufserfahrung, würde ich sagen, auch wahrscheinlich. Per Intuition wissen Sie das schon.
Ich glaube, dass wir Kliniker uns da immer irgendwie so, wir können uns eigentlich immer gut fühlen, weil irgendwie Suizide zum Glück selten sind, können wir quasi immer denken, habe ich super entschieden. Dass ich den nach Hause geschickt habe, ist ja nichts passiert, habe ich super entschieden. Dass ich den irgendwie in Wochenendurlaub erlaubt habe, habe ich super entschieden, ist nichts passiert. Tatsächlich haben wir wahrscheinlich in allermeisten Fällen nur Glück, weil Suizidhandlungen so selten sind. Und ich glaube, wir bewegen uns als Kliniker häufig in einer illusionären Blase, also wo wir denken, wir hätten Intuition, aber eigentlich keine Intuition möglich ist. Intuition bedeutet ja letztendlich, dass ich hochverdichtetes Erfahrungswissen habe. Also, dass ich ganz häufig die Erfahrung gemacht habe, wenn ich irgendwie die und die Merkmale wahrnehme, dann steigt das Risiko für einen Suizid. Und die Ausgangsbedingungen, um Intuition zu entwickeln, haben wir als Kliniker nicht, weil Suizide selten sind. Das ist das eine, was es schwer, und das ist der Hauptgrund, warum eine Vorhersage schwer ist. Dazu kommt, dass suizidale Krisen hochdynamisch sind. Das ist ja nicht so, dass Leute irgendwie immer auf der gleichen Ebene Suizidgedanken haben, sondern das hat einen hochschwankenden Tagesverlauf. Dann kommt irgendwas dazu, die Leute sind irgendwie emotional wieder stärker betroffen, dann passiert irgendwas anderes, dem Hund, mit dem Pferd, was auch immer. Und zwischendurch erleichtert sich der Zustand auch wieder. Das heißt, wir haben eine große Dynamik da drin im suizidalen Erleben. Und auch die macht es natürlich schwer vorherzusagen, wohin entwickelt sich das? Und das betrifft die Leute auch selber. Also dass die Leute teilweise sicherlich auch vor uns als Klinikern sagen und klar sich distanzieren und auch absprachefähig sind und sagen, da passiert nichts, aber selber noch keine Idee haben, wo es sich am nächsten Tag hinentwickelt, also welche Tiefe die Krise nochmal bekommen kann. Und all das trägt eben dazu bei, dass wir keine sichere Vorhersage darüber treffen können, wer besonders Gefahr läuft, eine Suizidhandlung zu vollziehen.
Aber gibt es für Sie denn, sag ich mal, Warnzeichen? Also wenn jemand besonders unter Druck steht?
Ja, also nicht falsch verstehen. Natürlich, ne, also natürlich würden wir immer sagen, wenn Leute besonders emotional belastet sind, wenn sie möglicherweise agitiert sind, wenn sie klar irgendwie davon reden, dass sie keinen anderen Ausweg sehen. Natürlich müssen wir uns um diese Leute kümmern, weil wir erstmal davon ausgehen müssen, hier ist Gefahr, hier besteht Gefahr. Das größere Problem besteht vielfach, und das sieht man in den Studien, dass Leute durchs Raster fallen. Also dass wir Leute, die sich dann irgendwie für einen Suizid entscheiden, dass die vorher mit all diesen Risikofaktoren überhaupt gar nicht auffällt. Gewesen sind. Und da müssen wir aufpassen, dass wir wahrscheinlich unser Angebot breiter denken und nicht nur auf die Leute gucken, die jetzt besonders belastet in dem Moment erscheinen. Auf die müssen wir trotzdem, also wirklich, das ist wichtig, ne? Also nicht jetzt irgendwie denken, naja, wenn wir es nicht vorhersehen können, dann kümmern wir uns halt nicht um die Leute. Das kann nicht die Schlussfolgerung sein, aber ich glaube, wir müssen uns breiter kümmern, weil Leute nicht immer durch diese Risikomerkmale, über die wir immer nachdenken, auf die wir gucken, gekennzeichnet oder charakterisiert sind.
Was bedeutet das für die Praxis?
Ja, für die Praxis bedeutet das, dass wir, glaube ich, ganz lange mit den Leuten versuchen müssen, gemeinsam im Gespräch zu sein. Also das weniger, also wegzukommen von so einer Idee, ich bin quasi ein Profi und ich rede mit jemandem, der irgendwie an einem bestimmten Zustand leidet und ich habe eine echte Idee dazu, wie gefährlich das ist. Die habe ich offensichtlich nicht, sondern wir müssen das Ganze als einen gemeinschaftlichen, als einen kollaborativen Prozess verstehen. Wir gemeinsam gegen die suizidale Krise. Also, und dann geht es mehr darum, irgendwie nicht eine Vorhersage zu machen, wie gefährdet ist das eine Person, sondern zu verstehen, warum ist jemand suizidal geworden, warum bleibt jemand in einer suizidalen Krise und was wünscht diese Person sich von mir? Die Person ist ja irgendwie zu mir in Kontakt getreten und hat mich teilhaben lassen an ihrer Suizidalität. Mit welchem Ziel? Was hat die Person noch für Wünsche? Was hat die Person noch für Ziele? Was verbindet die mit einer Therapieansprache? Und da sollte, glaube ich, eher der Fokus sein, also dass wir gemeinsam versuchen rauszukriegen, was ist das Bedürfnis, was die Leute gerade haben, was brauchen die von uns.
Ganz wichtig ist ja auch für Angehörige, nach einem Suizid, dass sie sich ganz oft fragen, habe ich was verkehrt gemacht?
Ja. Also es ist natürlich super nachvollziehbar. Wir würden uns alle, würden uns genau mit dieser Frage beschäftigen. Da wird man, ne, da wird man gar nicht dran vorbeikommen. Aber ich glaube eben auch diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, die sind wichtig, dass man das weiß. Also dass man völlig klar hat, niemand kann Suizide vorhersehen. Keine Profis, die Leute teilweise nicht selber. Auch künstliche Intelligenz ist nicht gut da drin. Sodass die Leute nichts falsch gemacht haben müssen, wenn sie nicht mitbekommen haben, wie dramatisch das um eine angehörige Person steht. Ich glaube, das ist wichtig. Ja.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Tassmann, es sind viele Mails gekommen, viele Anrufe auch. Eine Hörerin berichtet, ein Mädchen im frühen Pubertätsalter hat sich mir anvertraut. Sie hat Suizidabsichten. Sie wird offensichtlich von ihren Eltern wenig beachtet, hat ein geringes Selbstwertgefühl, leidet unter Bulimie, raucht, um zu kompensieren, spricht von geplanten ersten Sexualkontakten. Und die Hörerin fragt dann, wo kann ich sie hinschicken, wo die Schwelle möglichst gering ist. Eigentlich möchte sie mit niemand weiterem sprechen.
Ja, ist natürlich wirklich eine schwierige Situation. Ich würde erstmal sagen, dass es natürlich toll ist, dass dieses Mädchen sich ihr anvertraut hat, dass sie sich gemeldet hat. Ich würde es auch als ein gutes Zeichen erstmal interpretieren, auch wenn es sich vielleicht manchmal anders anfühlt, dass dieses Mädchen offengelegt hat, dass auch Suizidgedanken da sind. Also ne, das zeigt ja, da möchte noch jemand was. Ne? Also es ist eben noch kein abgeschlossener Prozess. Da muss man letztendlich natürlich regional gucken und hier wäre es gut irgendwie, man könnte doch die Eltern ins Boot mit hineinholen. Jetzt gerade das Alter des Mädchens nicht ganz klar.
Steht hier auch nicht.
Ja, genau. Also davon
frühes ist Pubertätsalter.
Ja. Also letztendlich wäre natürlich eine Anlaufstelle eine ambulante Psychotherapie. Das wäre für mich die Stelle, wo ich als erstes quasi gucken würde, kann man das im ambulanten Setting gut behandeln? Kann man hier irgendwie weiterkommen? Also ich würde ja jetzt nicht direkt denken, das müsste man im Prozess prüfen, inwieweit ein stationärer Aufenthalt möglicherweise ein gutes Angebot sein könnte. Aber hierfür braucht die Anruferin auf jeden Fall die Familie an Bord. Das ist nicht zu machen quasi gegen die Familie. Ansonsten, wenn es noch vorbereiten braucht, dann gibt es natürlich die Kinderhilfstelefone, wo sich das Mädchen nochmal hinwenden kann. Man kann natürlich sich auch nochmal beim Jugendamt informieren. Auch anonym könnte man sich da erstmal informieren über Behandlungsmöglichkeiten im Umkreis. Also sowas würde ich ausschöpfen. Aber vielleicht gelingt es ja auch, das Mädchen davon zu überzeugen, gemeinsam die Eltern ins Boot zu holen.
Am Telefon Herr Kröger aus Osnabrück. Schönen guten Morgen, Herr Kröger.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, also Folgendes. Ich bin selber Psychologe und Psychotherapeut und habe mich schon länger mit der Thematik beschäftigt. Und ich denke, was jetzt eben halt hier in Deutschland fehlt, ist auch ein Projekt gegen Einsamkeit. Denn Suizid steht ja nicht aus dem Nichts, das ist ein langer Prozess. Und wir wissen das durch viele Studien, dass eben Einsamkeit ein großes Problem ist, was letztendlich auch dazu führen kann, nicht natürlich bei allen, aber wir haben jetzt hier keine richtigen Anlaufstellen, keine Projekte in Deutschland. Es gab damals ein gutes Beispiel, wie das Thema AIDS aufkam, dass da also auch jedes Gesundheitsamt da so einen AIDS-Beauftragten bekam. Sowas wird hier in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern wie den Niederlanden oder in Großbritannien noch gar nicht gemacht.
Also das heißt, Sie sagen, es braucht sozusagen einen Einsamkeitsbeauftragten in jeder Stadt?
Eigentlich schon, man kann das auch anders nennen, aber dass es in dem Sinne Projekte gemacht werden. Also es fängt so ganz einfach an, das kostet auch nicht viel Geld, wenn man Parkbänke arrangiert. Ja, ob man die nun nebeneinander aufstellt, wo Leute nicht mehr klarkommen oder gegenüber, ist eben halt auch für manche Leute zu bedrohlich. Die Lösung ist, diese Parkbänke über Eck aufzustellen. Das ist die Banalität der Lösungen, aber es kümmert sich eben halt in der Stadt niemand drum. Die Leute, die im Grundflächenamt da irgendwie für zuständig sind, tja, die wissen darüber nichts. Ne?
Herr Schatzmann.
Ja, ich finde das einen guten Punkt. Also das wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir es mit einem Anstieg der Suizidzahlen im Alter zu tun haben. Und gerade hier würde ich auch Einsamkeit als einen der Haupttreiber der Suizidalität verstehen, insbesondere eben bei den Männern, wo wir ja vor allem auch einen starken Anstieg sehen können, der Suizidzahlen. Ich würde mich dem Kollegen einfach anschließen, würde denken, ja, das wäre gut, wenn an der Stelle einfach mehr Präventionsarbeit geleistet werden würde, egal auf welcher Ebene. Also ob man das jetzt städtebaulich betrachtet oder ob man eben auch das eher psychologisch betrachten würde.
Wobei es ja auch viele Nachbarschaftsprojekte inzwischen auch gibt, also vor allen Dingen auch in Städten habe ich das viel gesehen, dass man von einfachen Aktionen, sag ich mal, der längste Tisch in der Straße, wo dann alle zum Essen gemeinsam auf die Straße kommen und man sich automatisch kennenlernt, bis hin zu Nachbarschaftsinitiativen. Also
absolut.
Da passiert ja schon auch eine Menge.
Ich glaube auch, das Thema ist schon irgendwie auf der Agenda. Es ist vielleicht noch nicht ausreichend auf der Agenda. Ne?
Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie berichtet, es gab eine langjährige Phase, in der sie sehr depressiv war, also 10 Jahre, sagt sie, und sie auch häufig Suizidgedanken hatte. Und dann schreibt sie, nachdem sich alles zugespitzt hatte, ich aus einer Umgebung und auch einem sehr abhängigen Beziehungsverhältnis zwangsweise befreit wurde, führe ich mein Leben nun allein und halte mich auch von tieferen Beziehungen zu Menschen eher fern. Meine Frage ist, sollte man im Nachgang dennoch noch eine psychologisch-therapeutische Behandlung in Betracht ziehen?
Okay, das klingt ja schon nach einem schwierigen Verlauf, nach einer schwierigen Zeit im Leben der Person. Wenn er über viele Jahre hinweg eine depressive Episode. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie weit das irgendwie zu dem Zeitpunkt, als die Erkrankung akut war, eben auch therapeutisch begleitet worden ist. Und dann kommt man ja vielleicht nach 10 Jahren oder wenn es auch länger gedauert ist, irgendwann an den Punkt, dass man sagt, da brauche ich jetzt nicht mehr von. Wenn das anders ist und die Frau irgendwie sagt, eigentlich muss ich das mal aufarbeiten, das macht mir immer noch Sorgen oder ich habe viele Ängste davor, dass ich auch wieder erkranken könnte, plus ich vermeide irgendwie tiefere Beziehungen, das könnte schon ein Anlass dafür sein, eben zu sagen, ich will da noch mal ran, ich möchte gucken, ob ich da nicht irgendwie vielleicht auch mehr, ich will nichts unterstellen, aber vielleicht mehr Lebensfreude irgendwie auch noch für mich generieren kann. Ja, und dann würde ich eine Therapie durchaus für angemessen halten.
Wir sollten vielleicht auch einmal sagen, wir können natürlich auch keine Einzelfallberatung hier machen, aber das sind immer nur Hinweise, was man in so einer Situation oder in einer ähnlichen Situation möglicherweise machen kann.
Ja.
Welche Optionen
es gibt. Recht grundsätzlich, ne?
Sehr grundsätzlich.
Ja, genau.
Ein Hörer hat uns eine sehr lange Mail geschrieben. Er berichtet, dass er einen Suizidversuch unternommen und überlebt hat. Anschließend hat er eine Therapie gemacht. Inzwischen wundert er sich, wie wenig er wusste, also wie leicht es ist, auch Hilfe zu bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, er sagt, es hat aber auch natürlich massive Auswirkungen auf das Leben. Die Freunde und die Familie waren erstmal verstört und in manchen Fällen wurde das Handeln eher so als Verrat gewertet und dann haben sie abgewandt. Andere, da ist die Verbindung im Nachhinein intensiver geworden. Und was er sagt, anstrengend ist gerade, wie sehr er im Umfeld von Ärzten stigmatisiert wird, weil er redet offen drüber und wenn er ein stärkeres Medikament bekommt, dann muss er immer versichern, dass er keinen Unsinn damit anstellt.
Ja, ich glaube, dass das wirklich eine schwierige Situation ist. Offensichtlich wird die hier aber an vielen Stellen sehr gut gemeistert, also von dem, was hier beschrieben worden ist, also dass es dann ein offener Umgang damit ist, dass sich manche Beziehungen auch intensiviert haben im Nachgang des Suizidversuchs. Aber ich glaube, die Stigmatisierung ist noch die Standardreaktion, also dass es totgeschwiegen wird, dass es irgendwie eben, wie hier beschrieben, als Verrat erlebt wird, also dass sowas, naja, wir haben dich doch geliebt, wie kannst du uns das antun oder ne, was soll die Nachbarn von uns denken, dass das noch eine häufige Reaktion ist, mit der man zum Teil, glaube ich, auch sogar noch durch Rettungsdienste teilweise konfrontiert wird. Ne? Also was haben sie denn hier gemacht und jetzt müssen wir uns darum kümmern. Also dass man schon mit vielen negativen Reaktionen, oft spielt, glaube ich, da eine Rolle bei, dass viele Leute erstmal da drauf gucken, dass es quasi nur um Aufmerksamkeit gehen würde. Also dass es gar nicht um einen genuinen Todeswunsch geht, sondern dass es darum geht, Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann eben eher so ein negativer Blick darauf genommen wird und das Leid der Leute nicht gesehen wird, nicht ausreichend gesehen wird. Das ist, glaube ich, ein Anteil dabei. Ein zweiter Anteil, glaube ich, ist häufig auch Hilflosigkeit, dass man so denkt, oh, spreche ich das an? Löse ich damit möglicherweise eine neue Krise aus? Könnte ich Sachen ansprechen, über die der Angesprochene nicht sprechen möchte? Also, dass man wahrscheinlich vielfach den Leuten auch entgegengehen muss, mit, wie der Herr das hier ja offensichtlich macht, mit selber einem offenen Umgang damit.
Eine Hörerin hat uns gemeldet und sagt, es ist auch schwierig, zum Beispiel in der Familie ein Gespräch anzustoßen. Und sie macht sich Sorgen um einen Sohn, der auch erwachsen ist. Wie macht man das?
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber es ist gut, es zu tun und es auch explizit zu tun. Also wenn man sich Sorgen um jemanden in der eigenen Familie, im Freundeskreis macht und denkt, die Person denkt möglicherweise über Suizid nach, dann sollte man genau das ansprechen und auch nicht drumherum reden, sondern eben die eigene Sorge kundtun. Dass man sagt, ich habe das Gefühl, wie hast du dich verändert in den letzten Wochen oder Monaten? Und manchmal stelle ich mir die Frage, ob du vielleicht auch darüber nachdenkst, dir das Leben nehmen zu wollen. Also wirklich offen das fragen, was man wissen möchte. Jetzt kann ja sein, dass man selber nicht in so einem guten Verhältnis zu der Person oder in so einem vertrauensvollen Verhältnis steht, dann immer erstmal überlegen, kennen wir jemanden? Kennt man jemanden, der irgendwie ein besseres Verhältnis hat und kann die Person möglicherweise zu einem solchen Gespräch eben heranziehen?
Wir gucken einen Lebensabschnitt uns genauer an, die Pubertät. Ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Jörg Fegert gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Ulm. Und ich habe ihn gefragt, die Pubertät ist ja in vieler Hinsicht eine bewegte Zeit. Ist es auch eine Zeit, in der besonders viele junge Menschen an Suizid denken oder sogar einen Suizidversuch unternehmen?
Man muss, glaube ich, die Pubertät schon mal auseinandernehmen in die Pubertät von Mädchen und Pubertät von Jungs, weil wir doch da verschiedene Phänomene zeitlich doch ziemlich auseinander liegen haben. Also die soziale Empfindlichkeit beginnt bei Mädchen schon sehr früh, 11, 12. Und das ist ein Alter, wo gerade Social-Media-Konsum bei Mädchen auch einen hohen Einfluss hat. Bei Jungs ist es deutlich später, erst 13, 14. Und die Suizidgedanken, die steigen eigentlich später an. Da gibt es relativ viel Forschung, die zeigt, dass Mobbing mit 13 ein Prädiktor für Suizidgedanken, für Suizidversuche mit 15 ist. Also diese besondere Empfindlichkeit, die junge Menschen in der Pubertät haben, die ist oft die Wiege dafür, dass Probleme beginnen. Und das ist natürlich die Prävention auch interessant, weil hier könnte man ja vorbeugend auch eingreifen.
Nun reagieren Menschen ja oft sehr unterschiedlich. Also wie gut ist das als Vorhersagemaßstab, dass man sagt, oh, da muss man aufpassen?
Wir haben ja über die letzten Jahrzehnte hinweg einen deutlichen Anstieg von Angst, von sozialen Ängsten und durch Corona nochmal verstärkt. Und die amerikanischen Centers of Disease Control haben ja immer eine Statistik der vollendeten Suizide. Und die zeigen über die letzten 40 Jahre in der Altersgruppe also fast eine Verdoppelung der vollendeten Suizide. Die sind natürlich immer nur die Spitze des Eisbergs. Und es sind mehr Jungen, die einen Suizid vollenden, während mehr Suizidversuche bei den Mädchen gemacht werden. Aber wir haben Voraussagemodelle, die eigentlich im Prinzip sagen, diese Isolierung, diese soziale Empfindlichkeit, sich wie zu viel auf der Welt vorkommen und dann gleichzeitig eine erworbene, abgesenkte Schwelle, sich selbst zu schädigen, auch die Risikobereitschaft im Jugendalter, das ist eine relativ gefährliche Mischung. Und da kommt was, womit wir in der Klinik sehr viel zu tun haben, nämlich selbstverletzendes Verhalten dazu, was ja mittlerweile in den meisten europäischen Ländern, ähnlich wie in den USA oder Australien, Neuseeland, sehr, sehr verbreitet ist. Und das ist so eine Komponente, wo Jugendliche auch anfangen, Emotionsregulation darüber auszuprobieren, dass sie sich Schmerz zufügen.
Wenn man so in die Familien hineinhört, dann sagen viele Eltern, naja, in der Pubertät sind die Jugendlichen ohnehin oft, sag ich mal, sehr dramatisch. Ne? Aber was sind gerade so bei jungen Menschen Warnsignale, die einen hellhörig machen sollten?
Eigentlich nicht das Dramatische, sondern dieser soziale Rückzug, dieses sich verstecken, dieses einsam werden, bezogen sein, Freundschaften pflegen, ist immer was Protektives, was Wichtiges. Studien haben auch gezeigt, es sind nicht die sozialen Medien oder das Handy allein, was immer schädlich ist. Jugendliche, die während Corona Kontakt zu ihrer Altersgruppe gehalten haben, Freundeskreise aufrechterhalten hatten, sind besser, auch in Bezug auf Suizidalität, durch die Krise gekommen. Was auffallen kann Eltern, ist also der soziale Rückzug. Man trifft sich mit niemand, man geht gar nicht mehr raus, man hat keinen Freundeskreis mehr. ist auch deprimiert sein. Und was gerade in der Altersgruppe auch noch, denke ich, was Wichtiges ist, was mir auch zentral wichtig ist, weil Sie als Medienverantwortliche da auch anzusprechen sind. Wir haben seit Goethe beschrieben den Werther-Effekt, also Nachahmungseffekte. Und Sie erinnern sich vielleicht an diese Netflix-Serie, wo ein Mädchen quasi beispielhaft sich suizidiert hat und es dann ausführlich darum gegangen ist. Das ist mittlerweile sehr, sehr gut untersucht, dass das zu vielen Folgesuiziden in der Altersgruppe geführt hat. Also tote Mädchen lügen nicht. Und deshalb denke ich, muss man auch aufpassen, wie über solche Dinge berichtet wird und wie man das Thema anspricht. Mir sind diese Grundthemen Einsamkeit, sich wie eine Last fühlen, und diese Sinnfragen, die in dem Alter gestellt haben, wichtig. Und da kann man sehr gut mit Eltern und anderen Bezugspersonen reden.
Sie haben vorhin schon das Stichwort Prävention genannt. Wer kann da was am besten ausrichten?
Also Schule ist ein zentraler Ort für Prävention, weil da alle Kinder sind, fast alle Kinder. Ich denke, wir haben aber auch das Potenzial vom Internet noch nicht ausgespielt. Und ich finde zum Beispiel eine fantastische Neugründung während der Corona-Zeit den Krisenchat, ein Chatangebot für Jugendliche, was ganz niederschwellig erreichbar ist und wo gut geschulte Berater, Expertinnen und Experten in Chat-Dialogen genau in solchen Situationen intervenieren. Also wir haben ganz unterschiedliche Kanäle. Wichtig ist einfach, eine Beziehung herzustellen und in Kontakt zu geraten mit den Jugendlichen und Beziehungen auch zu stärken.
Vielleicht noch zu den Eltern auch. Wenn die den Verdacht hegen, das eigene Kind hegt Suizidgedanken, was sollten sie machen und was sollten sie nicht machen?
Also viele Jugendliche sagen, dass es sie erleichtert, wenn man sie danach fragt. Und was mir auch wichtig ist, weil wir immer mehr Suizidversuche aus Scham und Überwältigung haben, wenn Jugendliche zum Beispiel in der ersten Verliebtheit Nacktfotos teilen, dann wissen die eigentlich, dass die Eltern gesagt haben, sie sollen sowas nicht machen. Ja? Und oft sind die dann, wenn so eine Beziehung zu Ende geht und plötzlich der Freund, den man für ganz anders hielt als alle anderen, diese Bilder teilt und einen sehr beschämt, dann wissen die keinen Ausweg mehr, die Mädchen, und versuchen Hand an sich zu legen, weil die Eltern ja gesagt haben, mach das nicht. Eltern müssen ihren Kindern sehr deutlich machen, dass egal welchen Mist sie machen, sie immer für ein Gespräch da sind und dass es nie einen Grund gibt, sich umzubringen, weil man was falsch gemacht hat oder sich gegen Regeln verhalten hat. Es gibt immer einen Weg, den man im Gespräch auch aus so einer Situation herausfinden kann. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe auch von Eltern.
Professor Jörg Fegert war das, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Ulm.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und passend zum Thema, Herr Göb aus Eisbach. Schönen guten Morgen, Herr Göb.
Ja, guten Morgen. Ich darf kurz korrigieren, Eichach.
Achso, pardon. Ja, ja, falsch.
Ich danke Ihnen, dass ich noch in die Sendung reinkomme. Also ich war selber 34 Jahre Lehrer an einer bayerischen Realschule und es war mir immer wichtig, dass man als Klassleiter oder auch als Lehrer in einer Klasse von vornherein eine gute Beziehung aufgebaut hat und dass dann auch entsprechend Schüler, Schülerinnen zu einem gekommen sind, wenn es denn sein musste, die dann gesagt haben, da läuft was schief. Ich habe einmal so eine Situation gehabt, dass eine Klassleiterin, eine stellvertretende Klassensprecherin zu mir gekommen ist und gesagt hat, da läuft ganz was Dummes. Und da wurde also ein Mädchen gemobbt in übelster Form. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen, möchte nur sagen, das Mobbing ist also an den Schulen eine ganz extrem problematische Geschichte. Das läuft zum Teil undercover unter dem Schirm des Lehrers. Der Professor gerade hatte aber auch schon gesagt, woran man also problematische Kinder, Jugendliche erkennen kann. An der Vereinsamung sich zurückziehen. Es gibt aber auch in der Tat klare Hinweise dann, wenn man sieht, da ist ein Kind im Schulhof, das sich also irgendwo alleine hinstellt und keinen Kontakt hat. Ganz wichtig sind bei der Problematik auch die Klassenchats. Ich glaube und ich denke, ich habe das selber dann auch so gemacht, es ist ganz wichtig, dass man schon am Anfang in den ersten Stunden in einer Klasse ganz deutlich macht, dass wir uns das Leben bitte nicht gegenseitig schwer machen müssen, sondern dass wir miteinander mit den Problematiken, die auf uns zukommen, uns gegenseitig helfen. Das Leben ist hart genug, habe ich mal gesagt. Das wäre blöd, wenn wir uns hier gegenseitig was noch Schlimmes antun.
Herr Göb, wichtiger Hinweis, ich danke Ihnen ganz herzlich und Grüße nach Süddeutschland. Ohren offen halten für Lehrer, wichtiger Hinweis, ne?
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, es nimmt auch gerade zu, dass irgendwie Schulsuizidpräventionsprogramme angeboten werden. Es gab eine große europäische Studie, die konnten zeigen, dass es vor allem dann wirksam ist, wenn man den Schülern beibringt, Sachen anzusprechen, eigene emotionale Zustände zu erkennen und bei anderen zu erkennen und dann auch zu wissen, wie organisiere ich Hilfe.
Besonders wichtig ja auch in Zeiten von Social Media, also wo Mobbing-Aktionen sehr schnell hochkochen können und extreme Formen annehmen können.
Ja, absolut.
Ja, am Telefon ist ein Hörer aus Wolfenbüttel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, mein Problem geht es um Folgendes, um Senioren. Diagnostik. Ich habe vor 2 Monaten, oder vor 3 Monaten Mitte März 2 Schlaganfälle erlitten und bin seitdem halbseitig gelähmt und rechts habe ich einen Tatterich. Ich sehe überhaupt keine Lebensfreude und kein Lebensmut mehr, um noch weiterzumachen. Hat der Professor da irgendwie auch mal eine Lösung? Mein Fall ist ja nicht so selten. Das kommt ja häufig vor, ab dem 50. oder 60. Lebensjahr, dass da ein oder mehrere Schlaganfälle dann zu einem lebensunwerten Leben führen.
Es tut mir total leid, was Ihnen passiert ist. Das klingt absolut schrecklich. Und es wäre sicherlich auch vermessen, jetzt zu denken, ich könnte da einen Satz oder 2 oder 3 Sätze zu sagen und diese Situation in irgendeiner Form erleichtern. Die ist ja einfach schrecklich und ich finde es total nachvollziehbar, dass sie in der Situation darüber nachdenken, kann ich so noch leben und will ich so noch weiterleben. Ich würde ich finde es wirklich schwierig, aber ich würde trotzdem irgendwie denken, vielleicht suchen Sie sich einmal noch Hilfe, versuchen Sie irgendwie einen Psychotherapeuten, sprechen Sie mit einem Psychiater, sprechen Sie mit der Hausärztin. Also, dass man einmal mit Ihnen nochmal gemeinsam guckt, kann man auch in dieser Situation noch irgendeinen Rest Lebenswillen finden, kann man den in irgendeiner Form weiter stärken wieder. Also gibt es irgendwas, wohin man ankern kann, aber das kann ich ja leider überhaupt gar nicht von außen jetzt zu Ihnen sagen. Ich kann ja nicht jetzt von außen sagen, gucken Sie auf dieses und jenes. Das muss ja hochindividuell mit Ihnen gemeinsam betrachtet werden, ob es irgendwo noch einen Funken gibt. Weil den werden Sie ja brauchen. Also wenn Sie irgendwie im Leben drinbleiben, dann werden Sie einen Funken brauchen, wo Sie sagen, dafür mache ich weiter, obwohl mein Leben viel, viel schwieriger geworden ist. Ich hoffe, das hat das überhaupt nicht bagatellisiert, Ihre Situation, sondern eher, das wäre die Richtung, in die ich gucken würde. Und ich würde mir Hilfe holen. Ich würde mir irgendjemanden holen, mit dem ich das gemeinsam mir angucken und besprechen könnte. Alles Gute.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Hörer. Grüße nach Wolfenbüttel. Ein Hörer aus Buhlheim hat uns gemeldet und er sagt, es wird ja länger schon ein Suizidpräventionsgesetz diskutiert im Bundestag. Und er fragt, macht das Sinn und was sollte das Gesetz wie regeln?
Also ich glaube, dass das absolut Sinn macht und ich hoffe wirklich, dass es kommen wird. In dem Gesetz wird ja geregelt, wie bundesweit Suizidprävention gestaltet werden kann, wie das irgendwie aufeinander abgestimmt werden kann. Da geht es viel darum, dass eben eine Koordinationsstelle gegründet werden soll, bundesweit, über die dann sogenannte Awareness-Kampagnen, da hatten wir vorher schon mal drüber gesprochen, also angestoßen werden können, organisiert werden können. Es geht darum, dass irgendwie der Zugang zu letalen Mitteln bundesweit irgendwie auf der Ebene eben auch vereinheitlicht werden soll, umgesetzt werden soll. Es soll eine bundesweite Krisennummer, die 113, geschaffen werden, also wo Leute in suizidalen Krisen sich hinwenden können. Es soll zudem eben geguckt werden, dass wir auch noch mehr Daten sammeln. Wir wissen total wenig über Suizidversuche deutschlandweit. Wir müssten mehr auch darüber wissen, in welchen Institutionen häufen sich beispielsweise Suizide. Und all das könnte über ein solches Suizidpräventionsgesetz geregelt werden. Also ich glaube, dass uns das wirklich weiterbringen würde.
Eine Hörerin hat uns gemailt und geschrieben, ich möchte darüber berichten, dass ich nach dem Krebstod meines Mannes intensive Gedanken an einen assistierten Suizid hatte. Ich konnte in der Zeit nicht mit Freunden über meinen Sterbewunsch sprechen, auch weil sie die nicht belasten wollte. Mhm. Sie hat sich dann für die Teilnahme an einer Trauergruppe entschieden und konnte da dann über den Sterbewunsch sprechen. Die anderen waren sehr erschrocken, berichtet sie. Sie ist dann nachher doch zum Schluss gekommen, so nach dem Motto, gib dem Leben noch eine Chance. Und heute lebe ich wieder ganz gerne und stelle fest, dass ich durch die 36 Jahre mit meinem wunderbaren Mann gelernt habe, glücklich zu sein und dankbar zu sein dafür.
Mhm. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Das ist eine Hoffnungsgeschichte, also dass man eben wirklich auch schwierige Situationen, die auch ausweglos erscheinen, überwinden kann und dann im Rückblick möglicherweise, und hier scheint es ja so zu sein, glücklich darauf zurückguckt, dass man diese Krise überstanden hat.
Mhm. Ein Hörer macht aufmerksam, oder er sagt, ihm ist es so ergangen. Also er hat vor 6 Jahren seine Frau verloren, die sich ein paar Tage vor ihrem 40. Geburtstag das Leben genommen hatte. Sie war an sich in stationärer Behandlung und sollte dann die Klinik verlassen. Und er fragt, ist das, zum einen wollte er auf das Problem aufmerksam machen, also schützende Klinik sozusagen vor Suizid, wäre die Antwort in der Regel auch schon, aber manchmal eben nicht.
Ne? Ja, genau. Es ist letztendlich natürlich total schwer zu sagen, die Leute kommen ja vielfach wegen Suizidalität in die Klinik und manche vollziehen dann den Suizid auch in der Klinik. Also das ist, wo man jetzt nicht sagen kann, die Klinik ist die Ursache. Trotzdem kann es natürlich sein, dass auch in den Kliniken manchmal Dinge nicht gut gelaufen sind. Ne? Das will ich nicht in Abrede stellen. Mhm. Die meisten Kliniken werden tolle Arbeit leisten, aber da wird es auch Ausnahmen von gehen, dass irgendwie eine Suizidalität übersehen worden ist oder kein ausreichendes Angebot gemacht worden ist für eine Person. Oder das Angebot war so, dass die Person es nicht gut annehmen konnte.
Ein Problem berichtet er auch noch, Kommunikation, also zwischen Klinik oder Station der Frau und ihm.
Ja.
Das ist als Angehöriger eine schwierige Situation.
Ist eine schwierige Situation, weil natürlich gleichzeitig auch die Schweigepflicht gilt. Das heißt, auch die Klinik kann ja den Ehepartner ohne eine Entbindung von der Schweigepflicht nicht einfach über den Zustand der Partnerin informieren. Also, dass man auch strukturell manchmal an Kommunikationsbarrieren hier gelangt. Ist natürlich trotzdem einfach eine schreckliche Geschichte. Es tut mir total leid, dass das so passiert ist.
Ja. Am Telefon Frau Henkel aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo. Ich wollte an dieser Stelle noch einmal herzliche Dankeschön sagen für alle pflegenden Kräfte überall. Mein Mann hat mich unterstützt, aber mein Bruder wollte mich erwürgen, nachdem euer Papa, sagen wir, ihr Papa ist gestorben. Ich habe ihm angezeigt, meine Familie hat sich von mir abgewandt. Ich habe Depression bekommen, höchstes Grades. Aber die Pflegekräfte, überall, wo ich Therapie hatte, war wunderbar. Und ich möchte an dieser Stelle herzlichen Dankeschön sagen. Ich bin über 25 Jahre hier, aber ich habe das nicht vergessen. Mhm. Herzlichen Dank. Sie sind alle nett und freundlich und zuvorkommen und alles.
Ich danke Ihnen für Ihren Erfahrungsbericht, Frau Henkel aus Berlin, soweit. Wird das oft übersehen?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde es total nett, dass die Frau das so explizit nochmal hervorgehoben hat. Also ich glaube, gerade in vielen Settings sind die Pflegekräfte ja am nächsten dran. Also die führen viel mehr Gespräche als möglicherweise der Stationspsychologe, die Psychologin oder Psychiaterin, Psychiater. Und eben auch in der ambulanten Pflege sind das ja häufig die Leute, die am nächsten dran sind und solche Sachen mitbekommen und dann eben auch durch Krisen begleiten. Ich glaube tatsächlich, dass sie häufig übersehen werden.
Eine Hörerin hat uns gemailt und sie berichtet, ich habe in den letzten Jahren in emotionalen Ausnahmezuständen Suizidgedanken als Symptom bekommen, wie sie schreibt. Erst einmal ist es auch für mich als Betroffene ein Schock gewesen, so etwas zu erleben und quasi kaum zu kontrollieren zu können zu Beginn. Und sie schreibt dann weiter, ich habe Zettel überall, die mich daran erinnern, einfach zu warten und nicht zu handeln. Ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass es mir geholfen hat, mich selbst zu stärken.
Ja, ist toll. Ist eine gute Idee. Andere würden sich halt Gründe zu leben aufschreiben, also dass sie die zu Hause überall hinpinnen. Also warum kann es sich für mich lohnen, am Leben zu bleiben? Aber hier ist die Aufforderung quasi, prokrastiniere den Suizid. Und das ist ja auch erstmal wirklich eine gute Idee, dass man sagt irgendwie, ich will auf jeden Fall verhindern, dass ich aus einem Moment heraus sowas wie einen Unfallsuizid vollziehe. Und dafür scheint es für die Frau eine super Idee und vielleicht auch für andere eine gute Anregung zu sein.
Wir hatten vorhin auch drüber gesprochen, man muss zumindest ja über das Leben auch reden oder ein Angebot machen. Gibt es nicht irgendwas, wo man ankoppeln kann? Gibt es da Tricks? Nö, ne?
Also richtig Tricks nicht, aber das kennen wir alle, dass wir, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind, wenn wir in einer negativen Stimmung sind, dann fallen uns natürlich ganz leicht all die negativen Dinge ein. Und es ist schon gedächtnispsychologisch schwierig, eben zuzugreifen auf Dinge, die vielleicht noch für das Leben sprechen. Das heißt, ich glaube, in Gesprächen Leuten dabei zu helfen, diese Dinge überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen und damit auch in emotionalen Kontakt zu kommen, dass das total wichtig ist. Also, dass diese Sachen eben nicht aus dem Blick geraten in der Krise.
Das heißt, es geht auch immer so ein bisschen um Perspektivwechsel?
Ja, es geht um Perspektivwechsel. Also, dass man zumindest, also die meisten Menschen von einer Suizidhandlung, die werden ambivalent sein. Es gibt Gründe dafür zu sterben und es gibt Gründe dafür, oder es gibt noch Hindernisse auf dem Weg zu einer Selbsttötung oder Gründe eben für das Leben. Und diese Ambivalenz wieder deutlich zu machen, also die Waagschale quasi wieder erstmal ausgeglichen zu bekommen und perspektivisch dann eben die Gründe für das Leben wieder stärker spürbar werden zu lassen, das ist absolut wichtig, ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele auch wichtig ist, dass sie sagen, die Option will ich schon behalten.
Ja, die Option nimmt einem ja auch niemand weg. Also was passiert, wenn man zum Psychologen geht oder zum Psychiater, zur Psychiaterin geht und über Suizidalität spricht? Man kriegt ein Angebot, aber niemand nimmt einem ja weg die Möglichkeit, die man hat, sich selber das Leben zu nehmen, sondern die Entscheidung bleibt bei einem selber. Aber man kann gemeinsam gucken, braucht es das jetzt eigentlich wirklich in dieser Situation oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und wenn man sich Hilfe sucht, kann man auf jeden Fall oder in vielen Fällen kann man verhindern, dass einem ein Suizid wie ein Unfall passiert, also aus einem emotionalen Moment heraus. Aber die Option, die nimmt einem niemand weg.
Wie erfolgreich kann Suizidprävention eigentlich sein? Also vielleicht gucken wir auch mal noch ein kleines Stückchen zurück in die Vergangenheit. Insgesamt haben in Deutschland hat die Zahl der Suizide eher abgenommen.
Ja, absolut, genau.
Wie kommt das?
Seit den 1980er Jahren guckt, dann kann man eine Halbierung der Suizidzahlen in Deutschland konstatieren. In den letzten.
Was ja verwunderlich ist, ich meine, da liegt der Fall der Mauer.
Absolut.
Die Vereinigung, also auch im Osten Deutschlands eine große Krisenzeit für viele Menschen.
Große Umwälzung. Und
große
trotzdem,
Umwälzung, genau.
Trotzdem kann man diesen Effekt beobachten. Und es gibt jetzt natürlich nicht den einen Grund, wo man sagen kann, es liegt daran, dass die Zahl so zurückgegangen ist, sondern es wird viele Gründe haben. Also dass es eben wirklich mehr Wissen um psychische Erkrankungen, bessere Behandlungsangebote, Entstigmatisierung. Ich glaube, dass es auch hochrelevant eben auch ist, dass viele Tötungsmittel nicht mehr so leicht verfügbar sind, also wie sie mal waren.
Im Vorfeld haben Sie gesagt, was auch sozusagen, was man gemacht hat, aber den Effekt nachher gesehen hat, zum Beispiel Entgiftung von
Hausgas.
Ja.
Hausgasentgiftung.
War ich sehr verwundert, aber da gibt es mehrere solche Sachen. Ne,
ja, genau. Also Hausgasentgiftung oder Einbau von Katalysatoren in Autos oder der FI-Schalter irgendwie, ne, dass die Sicherung rausfliegt. Also Sachen, die sind ja nicht gemacht worden mit dem Ziel der Suizidprävention. Sie haben aber einen suizidpräventiven Effekt. Und all das sind Dinge, die, glaube ich, dazu beitragen, dass eben dass die Suizidzahlen runtergegangen sind. Gleichzeitig muss man auch sagen, sie stagnieren jetzt auch seit diversen Jahren. Das heißt, der Job ist noch nicht vorbei. Ne?
Wichtig, offen zu reden über Suizide?
Ja, ist wichtig. Ja. Also das wäre wirklich ganz klar meine Empfehlung. Ne? Also wenn man sich Sorgen macht, dass irgendjemand über Suizid nachdenkt, immer explizit nachfragen. Und damit die Möglichkeit schaffen, Herr Fegert hatte das eben in dem Interview auch gesagt, die Möglichkeit schaffen, eine Entlastungsmöglichkeit zu schaffen und eben mehr Unterstützung zu bekommen.
Lieber Leben, Suizidprävention, das war heute Thema der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich bei uns gemeldet haben, die uns sehr ausführlich gemeldet haben, die angerufen haben. Dank an unseren Studioexperten, Professor Tobias Theismann, geschäftsführender Leiter des Zentrums für Psychotherapie an der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Theismann, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns.
Ja, vielen Dank.
Ihnen einen schönen Tag, sagt Martin Winkelhade.